Als Jesus am Kreuz starb, ist etwas sehr Wesentliches passiert. Es wird aber von den Christen eigentlich sehr wenig beachtet. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Also ich glaube, das ist die Grundlage des Ganzen auch und vor allem für ein erfolgreiches Gebetsleben. Markus 15, 37 und 38, da ist uns da berichtet. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Also das ist da passiert. Jesus war am Berg oben, am Kreuz, Golgotha, und er starb mit einem Schrei. Und im selben Moment hat der Heilige Geist im Tempel diesen Vorhang zerrissen. Der Vorhang zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten, so muss man es vielleicht sagen. Und es muss ja auch einen Grund gehabt haben. Das ist nicht einfach zufällig jetzt da zerrissen worden. Der Heilige Geist will damit etwas sagen. Da müssen wir uns heute mit dem Hebräerbrief ein wenig beschäftigen, weil da wird es ein bisschen genauer dann auch beschrieben. Also im Hebräer Kapitel 9 ab Vers 3 fange ich jetzt mal an. Da heißt es, es war hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird. Ihr könnt es mal im 2. Mose, wenn ihr wollt, nachlesen, wie das genau ist. Und dort ist dann dieses Allerheiligste auch als Zelt der Begegnung bezeichnet worden. Und das ist für uns auch wichtig, dass das das Zelt der Begegnung ist. Und hier beschreibt er das weiter, dass einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die vom Versöhnungsdeckel, ich habe meinen Gnadenthron dazu geschrieben, weil wir da Gnadenthron bezeichnet, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Er spricht jetzt nicht von allen Dingen, was da war, aber die wichtigsten Sachen. Und im gleichen Kapitel 9, also Vers 8, schreibt die Bibel weiter, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt, und das vordere Zelt ist ein Bild für die Ausübung der Gesetzesvorschriften, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis, ein Bild für die gegenwärtige Zeit, für die Zeit des Gesetzes. Nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Also, jetzt einmal ein bisschen erklärt. Zwei Zelte, eins übers andere wahrscheinlich drüber. Und vom ersten ins zweite war eben dieser Vorhang, dieser zweite Vorhang. Hinein ins Allerheiligste, hinein in das Zelt der Begegnung, wo der hohe Priester ja nur einmal im Jahr reingehen durfte und dann auch nur, wenn er ganz genau die Vorschriften eingehalten hat. Dann beschreibt er, was da alles so drin ist in diesem zweiten Zelt, hinter diesem Vorhang. Und jetzt sagt der Heilige Geist, deutet an, wenn der Vorhang dort ist, dass der Weg zu diesem Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Und in dem vorderen Zelt, da sind da die normalen Priester auch gewesen und haben so diese ganzen Dinge verrichtet, die das Gesetz vorgeschrieben hat. Deshalb ist dieses erste Zelt ein Bild für das Gesetz. Und der Weg zum Heiligtum hinein ist noch nicht frei. Das deutet dieser Vorhang an. Und es ist ein Bild für die gegenwärtige Zeit, schreibt er hier. Gegenwärtige Zeit, weil damals die gegenwärtige Zeit eben die Zeit des Gesetzes war, nicht, dass wieder jemand hergeht und sagt, ja, die gegenwärtige Zeit, das ist ja heute. Nein, die Schrift ist ja damals geschrieben worden. Kann man nicht immer alles auf jetzt beziehen, das muss man schon ein bisschen überlegen. Es ging um die Zeit des Gesetzes, das war die gegenwärtige Zeit damals. Und das sehen wir in dem, weil er weiterschreibt, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden. Also da war eben noch die Zeit des Gesetzes. Und er sagt hier weiter, dass diese Schlachtopfer die Leute im Gewissen nicht vollkommen machen können, auch wenn sie diesen Gottesdienst ausgeübt haben. Es geht einfach nicht mit diesen Gaben und Schlachtopfern. Im Gewissen, im Herzen können diese gesetzlichen Schlachtopfer und Rituale nichts verändern. Das ist alles nur äußerlich in der natürlichen Welt. Das kann die Sünden bedecken, aber mehr nicht. Die Gesinnung des Herzens verändert sich nicht, die bleibt gleich. Das Sündenbewusstsein, die Verdammnis blieb bestehen, weil das Gesetz hat sie angeklagt, hat sie verdammt. Sie fühlten sich vielleicht auch dann wieder ein bisschen besser, nachdem da wieder neu drüber gestrichen und bedeckt wurde. Aber im Inneren konnten solche Tieropfer einfach das nicht verändern. Weil sonst, sagt die Bibel, hätten sie ja dann aufhören können mit ihren Opfern, wenn vom Herzen her was geschehen wäre. Das steht im Kapitel 10, Vers 2 dann. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienstübenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Also die Darbringung dieses Opfern hätte aufgehört, wenn das genutzt hätte, denjenigen, der das Opfer gebracht hat, also der Gottesdienstübende, wenn der einmal gereinigt geworden wäre und kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätte, dann hätte er ja nicht mehr opfern brauchen. Dann wäre alles klar gewesen. Dann wäre es so, wie es jetzt bei uns im Neuen Bund ist. Nachdem das Zelt, das erste Zelt beseitigt wurde, das Gesetz beseitigt wurde, der Vorhang zerrissen, da wir Zugang haben, jetzt sind wir mit einem Opfer komplett gereinigt worden vom Sündenbewusstsein und von der ganzen Verdammnis und allem drum und dran. Es sagt auch der Schreiber hier im nächsten Vers, Christus aber ist gekommen, also da ist ein Aber drin, das ist immer ein gutes Aber, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Dinge, der zukünftigen Güter. Ja, jetzt auch wieder Zeitproblem. Zukünftigen Güter damals, was nachher kommt, was nach der Zeit des Gesetzes kommt. Nicht meinen, jetzt haben wir noch, müssen wir noch warten auf irgendwelche zukünftigen Güter. Also, und er ist durch das größere und vollkommenere Zelt mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. So, Jesus ist aber nicht in dieses Zelt gegangen, sondern er ist in das größere und vollkommenere Zelt gegangen. Es ist damit gemeint, der Himmel, die geistliche Welt, die himmlische Welt. Das andere, das waren alles bloß Abbilder, dass sich die Leute ein bisschen was vorstellen haben können. Sie waren geistlich blind, dann brauchst du irgendwas im Natürlichen. Wir aber sollen geistlich nicht mehr blind sein, sondern sehend sein und können uns auf die geistlichen Dinge fixieren. Dann brauchen wir nicht mehr solche natürliche Dinge, wo man sich irgendwo festkrallt. Fleischliche Christen machen das einfach. Die machen sich natürliche Dinge, Kirche mit so einem ähnlichen Aufbau wie der Tempel damals, irgendwelche Figuren und Kreuze und Zeug, wo sie sich mit den natürlichen Augen etwas betrachten können, etwas mit den Händen betasten können. Das brauchen die geistlich Blinden. Die geistlich Sehenden brauchen sowas nicht mehr, weil sie die geistlichen Dinge einfach wahrnehmen können. Das ist das, was im Neuen Bund das Richtige ist. Das war alles okay damals, aber diese Zeit ist einfach vorbei. Jetzt geht's weiter in den Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Also wie viel mehr wird sein Blut, das Blut des Christus, das ist viel mehr als Blut von irgendeinem Tier, das da geopfert wurde. Also ein Opfer ohne Fehler hat sich selber Gott dargebracht und hat damit die Gewissen der Menschen gereinigt von den toten Werken, heißt es hier, von den Sünden unterm Strich, von den Sünden und von den Gesetzeswerken gereinigt. Und jetzt kann man vom Herzen her dem lebendigen Gott dienen. Nicht mehr vom Fleisch her mit irgendwelchen Schlachtungen von Tieren als Opfer. Und jetzt sehen wir, dass dieses eine Opfer Genüge war, um die Menschen im Gewissen zu reinigen, das Gewissen zu säubern, von den Sünden, von der Sündennatur, von den Gesetzeswerken, von den Leistungen, die gefordert wurden, um Gott zu gefallen, von all dem Zeug, reinigt das Blut Jesu die Menschen vom Innen heraus. Und damit werden sie auch total verändert, umgekrempelt, neu gestaltet. Und dieser Werk des Heiligen Geistes, und somit braucht der Christ, der vom Geist dadurch verändert wurde, nicht mehr Gesetze, wo er sich dran halten muss, weil er aus dem Geist heraus das Richtige tun will. Sicherlich ist noch der äußere Mensch, dagegen arbeitet, das Fleisch, das will ja den Geist immer ein bisschen unten halten und will selber sein sein Zeug da präsentieren, aber wer im Geist wandelt, wird die Lust des Fleisches nicht vollbringen, auch wenn das Fleisch es will, es wird einfach dann nicht umgesetzt. Von innen heraus werden die Glaubenden durch diese Reinigung verändert, das Sünderbewusstsein, die Verdammnis ist beseitigt, das von Natur aus ein Sündersein wird beseitigt. Ein normaler Mensch ist von Natur aus ein Sünder, er kann gar nichts dafür. Er ist einfach von Natur aus ein Sünder, Kraft der Sünde Adams. Aber nicht mehr wir, die von Neuem Geborenen, wir sind von Natur aus Gerechte und Heilige. Da gibt es nichts dran zu rütteln und zu deuteln. Das ist Fakt. Ein Christ, der von Neuem geboren wurde, mit dem Leben Gottes wieder erfüllt wurde, ist von Natur aus gerecht und heilig. Ein Kind Gottes, Kraft, Geburt. Ja, um ein Kind zu werden, muss man ja geboren werden, oder? Also darum werden wir wiedergeboren aus Gott, gezeugt durch Gottes Samen, sein Wort. Und damit sind wir Kraft, Geburt, Gottes Kinder. Und das ist unsere Position. Und diese Position haben wir in Christus Jesus. Und ich sage dir, das ist die beste Position, die du nur haben kannst auf dieser Erde. Du kannst, was weiß ich, was alles sein, ist alles im Vergleich zu der Position in Christus ein Nix. Okay, und Jesus hat einen neuen Bund gestiftet, das wissen wir ja. Das sagt uns auch hier der Hebräerbrief 9,15, lese ich auch noch vor. Und darum ist er Mittler, also ein Mittler, ein Vermittler, ein Stifter eines neuen Bundes. Damit, lasse ich mal den eingefügten Satz aus, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Ich habe jetzt bewusst den Teil rausgelassen, der eingefügt wurde in den Satz, weil dann passt es besser zusammen. Darum ist er Stifter eines neuen Bundes, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Haha, jawohl, durch diesen neuen Bund können die Berufenen, die Verheißung, und das ist das ewige Erbe, das ewige Leben, das Leben in der Herrlichkeit, empfangen. Der eingefügte Satz lautet so, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Der ist nicht verkehrt, ich habe es bloß rausgemacht, wegen dem Zusammenhang. Aber ist auch ganz wichtig. Sein Tod ist geschehen zur Erlösung von den Übertretungen, von den Sünden, die unter dem ersten Bund, das heißt unter dem Gesetz, alle vollbracht wurden. Die Tieropfer haben das Sündenbewusstsein einfach nicht weggebracht. Das ist fast so, wie wenn du irgendwo einen Teerfleck dran hast und du nimmst irgendein Reinigungsmittel und der Teerfleck, der geht einfach nicht weg, egal was du machst, der geht nicht weg. Erst wenn du das richtige Mittel nimmst, ein Teerentferner, dann geht auch der Teer weg. Ja, also brauchen wir das richtige Mittel, um die Sünde, den Fleck der Sünde wegzubringen. Wenn es mit der Seife der Teerfleck weggegangen wäre, hätte man keinen Teerentferner gebraucht, oder? Wenn mit dem Tieropferblut die Sünde weggegangen wäre, hätte Jesus nicht gekreuzigt werden müssen. Aber es geht einfach nicht. Es ist nur mit diesem sündlosen Blut die Reinigung möglich gewesen. Also ist ein bisschen ein komischer Vergleich, aber es ist ganz gut. Dieses Reinigungsmittel hat den Fleck der Sünde aus unserem Herzen, aus unserem Inneren beseitigt. Und das war ein perfektes Opfer. Es ist gereinigt. Punkt. Da brauchen wir keine Tieropfer mehr. Zur Bestätigung, Hebräer 10, 17 und 18. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt oder braucht es kein Tieropfer für Sünde mehr. Also wo Vergebung der Sünden ist, braucht es kein Opfer oder kein Tieropfer für die Sünde mehr. Es ist vergeben, weil es eine Blutopfer von Jesus ausgereicht hat. So, das ist jetzt ein bisschen eingeführt in die ganze Sache. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem ersten Vers mit diesem Vorhang, der da zerrissen wurde. Das bedeutet, der Vorhang ist weg. Das vordere Zelt, das, was das Gesetz repräsentiert hat, ist auch weg. Das heißt für uns, der Weg ins Heiligtum, der Weg ins Zelt der Begegnung ist für uns offen. Für die Glaubenden ist offen. Durch sein Blut haben wir das Ticket. Wir sind berechtigt zum Eintritt in das Zelt der Begegnung. Wir können ihm begegnen. Wir können mit ihm, mit unserem himmlischen Papa, mit Jesus in Gemeinschaft kommen. Das müssen wir wissen, dass wir das tun dürfen und können und sollen. Wir haben die Erlaubnis, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir haben die Erlaubnis, ihm zu begegnen. Wir brauchen nicht Angst haben wie der hohe Priester, ob er nicht irgendwie irgendwas falsch gemacht hat. Und wenn er Pech hat, kippt der Tod um und dann muss man am Strick wieder rausziehen oder so. Nein, für uns heißt es Freimütigkeit. Wir dürfen kommen, weil Jesus uns als Erster vorausgegangen ist. Er ging schon mit seinem eigenen Blut voraus in dieses Zelt und hat für uns die Tür aufgemacht. Tür und Tor ist geöffnet. Also der Vorhang, der repräsentierte auch was. Das war ein dicker, fetter Vorhang. Ich habe mal gehört, der war so 10 cm dick. Das müssen wir schon fast als Mauer bezeichnen, oder? Also ein ziemlich heftiges Teil, sehr schwer und war nicht ganz leicht da. Den kann man nicht einfach hingehen, schiebe ich zur Seite und gehe rein. Nein, es war so ein ziemliches Ding. Aber der Vorhang repräsentiert die Sünde. Er ist ein Bild für die Ursünde. Es ist das Bild für die Sünde Adams, das die Menschen von Gottes Herrlichkeit trennte. Hinter dem Vorhang war die Herrlichkeit und heraußen war sie einfach nicht. Und der Sünder kann in der Herrlichkeit Gottes nicht bestehen. Deshalb durfte ein Sünder da nicht eintreten und wenn er es gewagt hat, dann wäre er umgekippt, mausetot. Jesus hat aber in seinem Fleisch die Sünde, den Vorhang, beseitigt, als er starb. Deshalb ist genau zu dem Zeitpunkt, als er am Kreuz starb, im Tempel unten der Vorhang auch zerrissen. Jesus hat die Forderung des Gesetzes erfüllt. Die Strafe für die Sünde, der Tod, ist erfüllt. Darum musste auch nicht noch einmal irgendwo irgendjemand gestraft und verurteilt werden und sterben aufgrund der Sünde, weil einer das für die anderen getan hat. Darum sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 19 und 20 weiter, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang und das ist durch sein Fleisch. Also Freimütigkeit haben wir, Brüder und Schwestern, zum Eintritt. Wir haben die Freiheit einzutreten. Wir brauchen uns nicht fürchten. Und er sagt ja, er hat uns da einen neuen und lebendigen Weg eröffnet, aufgemacht. Das ist ganz was Neues. Einen lebendigen Weg. Ja, was ist jetzt ein lebendiger Weg? Ein lebendiger Weg. So komisch, oder? Also ich denke, es ist halt nicht ein Weg aus toter Materie, aus Erde oder Stein oder Beton oder Teer oder Fliesen oder Pflastern, ich weiß ja nicht, was alles für Wege gibt, sondern es ist der Weg des Geistes. Es ist ein geistlicher Weg und der führt in seine Gegenwart und Herrlichkeit. Und hier sagt uns der Hebräerbrief, dass er uns diesen Weg eröffnet hat, aufgemacht, ermöglicht und dass wir da mit Freimütigkeit diesen Weg gehen können, diese Schwelle in die Gegenwart Gottes übertreten dürfen. Eintritt in das Heiligtum. Wir dürfen das. Die Sünde, der Vorhang ist weg. Unsere Sünde wurde durch sein Fleisch weggetan. Der Vorhang repräsentiert auch sein Fleisch, das für uns zur Sünde wurde. Also 2. Korinther 5, 21 sagt uns ja, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde. Das ist alles so, dieser Vorhang, ein Bild dafür. Römer 8, 3 erklärt uns das auch. Und sagt hier, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Und dieses Urteil ist der Tod. Und deshalb ist durch den Tod diese Sünde und damit dieser Vorhang auch beseitigt worden. Also die Bibel fordert uns eigentlich richtiggehend auf zum Zutritt, dass wir hingehen, eintreten in seine Gegenwart mit Freimütigkeit, dass wir diesen neuen, lebendigen Weg, den er uns aufgemacht hat, dass wir den auch beschreiten. Und wichtig ist auch ein neuer Weg. Das heißt, der alte, der gesetzliche, der fleischliche, so im Tempel oder vorher in der Stiftshütte, den brauchen wir nicht mehr. Das ist der alte Weg. Es ist vorbei mit diesem alten Weg. Das erste Zelt ist beseitigt, das Zelt des Gesetzes, wo sie ihre ganzen Gesetzesopfer dargebracht haben. Mit einem einzigen Opfer hat Jesus das Erlösungswerk gemacht und wir dürfen hinzutreten und das dürfen wir zu jeder Zeit. Und es ist fast eine Dummheit, wenn wir diesen Weg nicht beschreiten. Darum kann ich diese Leute nicht verstehen, die so akribisch am Gesetz und den 10 Geboten festhalten wollen. Es ist, ja, da hängt noch ein Vorhang irgendwo anders. Das ist der Vorhang, der über den Herzen gelegt ist. Das Gesetz selber legt einen Vorhang über die Herzen der Christen, über die, die das nicht erkennen mit diesem Erlösungswerk. Das ist das Schlimme am Ganzen. Also für uns Christen ist es eigentlich ein Muss oder schon fast ein Gebot, diesen Weg des Geistes, diesen neuen, lebendigen Weg zu beschreiten, in Gottes Gegenwart zu kommen und damit auch in seine Ruhe einzugehen, damit auch dort seiner Herrlichkeit aufgetankt zu werden. Der Hebräerbrief 10,22 fordert uns ja wirklich auf und sagt, so lasst uns hinzutreten, lasst uns das tun, lasst uns den Weg gehen, mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt mit Jesu Blut und damit gereinigt vom Bösen, vom schlechten Gewissen, von aller Schuld und aller Verdammnis. Also das ist der neue Weg, der lebendige Weg. Durch sein Blut können wir den, dürfen wir den gehen. Weil wenn uns das Herz nicht mehr verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und wir können kommen und wir können dort bitten, was immer wir wollen, wir empfangen es von ihm. Aber wir sollen wirklich hinzutreten. Also 1. Johannes 3, 21 und 22 steht es drin, wenn es jemand noch nachlesen will. Wir dürfen im Geist zu Gottes Gnadenthron kommen. Na, körperlich nicht. Der Körper, unser Körper ist noch nicht verherrlicht. Unser Körper ist noch im natürlichen, sündigen Bereich zu Hause. Er ist noch nicht umgestaltet worden und nicht verherrlicht. Deshalb darf der Körper noch nicht hinzutreten. Deshalb ist es auch ein Weg des Geistes, ein lebendiger Weg. Aber wenn wir mit unserem Geist Zugang haben, es passt ja. Der Körper muss sich dem Geist unterordnen. Deshalb ist die neue Geburt so wichtig. Ja, ohne einen wiedergeborenen, lebendigen Geist kann man diesen neuen, lebendigen Weg auch nicht gehen. Da steckst du fest im Alten, dem alten Weg des Gesetzes. Aber Hebräer 13,10 sagt uns, dass die kein Recht haben an diesem neuen Altar. Ich lese mal direkt. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen, die dem Gesetz dienen. Also die dem Gesetz, den Geboten dienen, die nach alten Weg arbeiten, die haben kein Recht, von dem Altar, von dem wir essen, zu essen. Also ja, Bildersprache, Altar, hat man ja an sich nicht mehr, aber für uns ist dieser Eintritt in dieses Zelt der Begegnung, in diesen geistlichen Raum, da können wir hinzutreten wie vor einem Altar und von dem dürfen wir essen. Wir brauchen da nichts mehr hinbringen an Opfer. Das Opfer ist oder Jesus gebracht. Wir können davon was nehmen. Wir können dort Speise nehmen, geistliche Speise zu uns nehmen. Deshalb ist es so wertvoll und so wichtig, dass wir erkennen, dass wir diesen lebendigen Weg gehen können und dürfen. Und wenn wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, sagt Hebräer 4,16, empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es ist für unser Gebetsleben ganz wichtig, dass dieser Vorhang zerrissen ist. Eben, weil dann der Weg frei ist. Weil die Bremse, die Blockade, die Sünde weg ist. Dann kannst du empfangen, was du brauchst. Rechtzeitige Hilfe. Der Herr lässt dich nicht hängen, wenn du kommst. Ja, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt. Er hält dir nichts vor, er wirft dir nichts vor. Und er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Das heißt auf gut Deutsch, ich lasse dich nicht hängen. Ja, unser Gott ist unser Papa und er möchte uns liebend gerne segnen. Was müssen wir dann trotzdem mitbringen? Eine Handvoll Glauben oder ein Herz voll Glauben, besser gesagt. Weil Hebräer 11,6 uns berichtet, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also Glaube ist die Voraussetzung für alles, was im Geist ist. Im natürlichen Weg brauchst du keinen Glauben. Im natürlichen Weg bringst du ein Tieropfer, es wird geschlachtet und Punkt aus. Das kannst du auch ohne Glauben tun. Das ist bloß ein Tun und einfach. Aber in dem Bereich des Geistes, den lebendigen Weg zu gehen, ist Glauben notwendig. Also erstens musst du glauben, dass es Gott gibt und dass wir diesen lebendigen Weg auch gehen können, dass wir hinzutreten können und dürfen, dass der Vorhang beseitigt ist, dass die Sünde weg ist, weil wir haben ja gehört, sie ist gesühnt, sie ist vergeben, sie ist sogar vergessen. Und das musst du ganz fest in deinem Herzen verankert haben, damit ja nicht wieder eine Decke der Verdammnis über dich gelegt wird und du diesen lebendigen Weg nicht gehen kannst. Aber du kannst ins Zelt der Begegnung. Ich nenne es jetzt einfach einmal so, obwohl es ja nicht mehr ein Zelt ist, sondern ein geistlicher Raum. Aber es tut vielleicht ganz gut deinem Glauben, wenn du merkst, aha, Begegnung, da kann ich ihm begegnen. Ich will ihm begegnen, ich kann ihm begegnen, ich muss ihm begegnen. Und ich glaube, dass ich das darf und dass ich das kann. Also diese Gedankengänge musst du dir immer wieder durch deinen Kopf sausen lassen. Und dann auch umsetzen, hinsetzen in eine ruhige Minute. Herr, hier bin ich und ich gehe jetzt in deine Gegenwart. Ich komme jetzt durch das Blut ins Zelt der Begegnung. Ich glaube, dass ich das darf. Ich komme her. Und wenn irgendwie Verdammnis auftaucht und dich irgendjemand anklagt wegen irgendeinem Ding, was du einmal falsch gemacht hast oder was gerade heute war, dann tu das weg. Der Vorhang ist weg, dann die Sünde weg. Du darfst kommen. Ja, ohne Probleme, weil dein Blut reinigt dich dann sowieso. Und dein Glaube überwindet diese Schwelle zwischen der natürlichen, fleischlichen, seelischen Welt in diese geistliche, himmlische, göttliche Welt. Der Glaube ist das, was einfach diese Schwelle überspringt. Das ist wichtig. Und der Unglaube, oder vielleicht besser gesagt, Falschglaube, weil du vielleicht falsch gelehrt worden bist oder dir da eine Information fehlt, dann hindert es dich oder all die Christen am Zutritt. Und deshalb ist diese Lehre heute so wichtig, dass du erkennst, du kannst durch deinen Glauben über diese Schwelle gehen. Du sollst und du darfst darüber gehen. Das sind religiöse Geister, das sind die größten Hindernisse dieses Zutritts. Religiöse Geister, die dich anklagen, die dir sagen, nein, du kannst es nicht, das geht nicht, du darfst nicht, du bist ja ein Sünder, du bist ja was weiß ich, was für ein schlechter Mensch. Und die klagen dich an wegen deinem schwachen irdischen Fleisch und so weiter. Und dann hörst du vielleicht irgendwo Lehre über das Thema, was der Christ aber erst eine Buße tun muss und tralala. Und dann bist du wieder auf dem Punkt, ah, ich kann ja jetzt auch nicht in Gottes Gegenwart treten. Und genau das ist der Schlich und das ist die Falle. Das ist 40 Jahre um den Berg marschieren in der Wüste und nicht ans Ziel kommen. Das ist das Übel. Der natürliche irdische Teil des Menschen, das die Bibel oft als Fleisch bezeichnet, wehrt sich gegen den geistlichen Bereich. Das wissen wir ja. Du fängst an, in den Geist zu gehen, dann fällt dir ein, was du noch zu tun hast und was ein Problem war und irgendeine Sorge und irgendwas, was du noch unbedingt tun musst oder was noch ganz schön wäre und alles so Zeug. So wehrt sich der natürliche Teil des Menschen gegen diesen Geistlichen. Und da müssen wir ein bisschen hartnäckig dranbleiben und trotzdem den Glauben hochhalten. Und ich gehe aber jetzt in den Bereich des Geistes. Ich trete über diese Schwelle. Ich kann und ich darf und ich will und ich muss. Da ist einfach dein richtiger Glaube unbedingt notwendig. Wenn du im echten Glauben kommst, wenn du Gott nahen willst, dann wird es auch funktionieren. Dann ist es auch gar nicht so kompliziert. Und hier haben wir vorher gelesen, dass Gott denen, die das tun, ein Belohner sein wird. Also wenn du diese Schwelle überwindest, wenn du hineingehst ins Zelt der Begegnung, wenn du in seine Gegenwart unter die Kraft des Geistes kommst, wird anfangen, der Segen zu fließen. Gott belohnt dich für das, dass du zu ihm kommst, in seine Nähe, in seine Gegenwart, weil er das so liebt. Er will so gerne mit seinen Kindern Gemeinschaft haben. Du wirst erfüllt mit seiner Herrlichkeit, wirst aufgeladen wie eine Batterie, weil du anzapfst an seine Kraft. Also der Glaube sagt, jawohl, der Vorhang, die Sünde, das Zelt ist alles beseitigt, es verurteilt mich keiner mehr, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich darf so kommen, wie ich bin. Weil so wie ich bin, wie mich der Herr gemacht hat, so bin ich gut. Das ist prima, eine gute Sache, das ist ein tolles Evangelium. Und dann fließt der Segen, in seiner Gegenwart ist Segen. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte aus dem Alten Testament zwar, aber für uns ganz wichtig, und das mache ich jetzt zum Schluss noch, dann höre ich heute auf. Vielleicht kennst du die Geschichte von Obed-Edom, wie er und sein ganzes Haus gesegnet wurden, weil die Bundeslade bei ihm untergestellt war. Also die Bundeslade war unterwegs wieder zurück nach Jerusalem und dann hat der David die Bundeslade einstweilen bei Obed-Edom in seinem Haus unterstellen lassen. Sie steht in 1. Chronik 13, Vers 13 und 14. Und David ließ die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen und er ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und jetzt pass auf, was da passiert. Und die Lade Gottes blieb bei dem Haus Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn Gottes Gegenwart da ist. Die Bundeslade repräsentierte Gottes Gegenwart. Die war normal in diesem Zelt der Begegnung, die war normal im Allerheiligsten untergestellt, da wo der hohe Priester nur einmal im Jahr rein durfte. Und sie durfte auch nur von Priestern getragen werden mit extra angemachten Stangen und die durften sie nicht berühren, weil wer die berührt, der ist gleich umkippt. Das war eine ganz besondere Sache mit dieser Bundeslade. Und bloß weil diese Bundeslade in dem Haus von Obed-Edom untergestellt wurde, hat der Herr das ganze Haus, die ganze Familie, die ganze Firma, ich weiß ja nicht, was der alles gehabt hat, vielleicht war es ein Großgrundbesitzer oder keine Ahnung, oder Fabrikant, Bankier, weiß ich nicht, ob es das schon mal gegeben hat damals. Auf jeden Fall hat der Herr sein ganzes Haus, alles, was dazugehört hat, gesegnet. Der Obed-Edom hat sich nicht angestrengt. Der ist mit Sicherheit nicht da vor der Bundeslade gekniet und hat gefleht, ob der Herr ihn nicht ein bisschen segnen möchte oder so. Nein, einfach Gottes Gegenwart hat den Segen ausgelöst. Und er hat nicht bloß den Obed-Edom gesegnet, sondern das ganze Haus, die ganze Familie, die ganze Angestellten, die Bedienerschaft, keine Ahnung, und alles, was er hatte, wahrscheinlich auch seine Viecher, seine Tiere, alles, was er hatte, wurde gesegnet. Und da sehen wir, wie wichtig das ist, dass man in Gottes Gegenwart tritt. Da ist der lebendige Weg gegangen worden, da ist Gottes Gegenwart offenbar und da fließt auch der Segen. Unbedingt, das kann gar nicht anders sein, weil das ist Gottes Herrlichkeit. Und da machen wir dann nächstes Mal wieder weiter mit dem Thema, was da noch alles auf uns zukommen kann, wenn wir immer mehr in Gottes Gegenwart hineingehen, den lebendigen Weg, den er uns aufgemacht hat durch sein Blut, durch das Zerreißen des Vorhangs. Das ist eine ganz existenzielle Sache für Christen, vor allem für Christen, die gesegnet sein wollen. Wenn jemand den Segen nicht haben will, aufzwingen, tun wir jetzt keinem, aber beim Obed-Edom könnte man fast sagen, der Segen ist ihm richtig aufgezwungen worden. Bundeslade abgestellt und Segen ist geflossen. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber heute haben wir auch keine Bundeslade mehr. Heute haben wir den lebendigen Weg. Heute können wir in den geistlichen Bereich gehen, weil wir als Geist geboren sind. Das müssen wir wissen, es ist möglich. Und dann fließt der Segen. Dann steckst du den Stecker ein, ja, wie wenn du eine Glühbirne in die Fassung drehst oder den Stecker ansteckst, damit die Lampe brennt. Ja, du kannst eine Glühbirne in der Hand halten. Glühbirne, Stecker. Nimmst du die Glühbirne? Glühbirne, leuchte doch. Mach mir doch ein Licht. Herrschaft Zeiten. Warum leuchtest du nicht? Ist die kaputt oder was? Ja, am anderen Ende ist das Ergebnis. Der Stecker. Der Stecker muss in die Steckdose. Sonst haben wir keinen Strom. Ich habe eine Steckdose. Aber wenn ich da jetzt einstecke, vielleicht merkt ihr, es ist Licht angegangen. Aber du kannst die Glühbirne anschreien. Mach mal Licht. Wenn du es nicht in den Strom gibst, wird die einfach nicht leuchten. So ist der Christ, wenn er nicht in die Gottes Gegenwart geht, wird der Segen nicht fließen. Und umso länger wie er dort ist, umso heller leuchtet er. Gottes Gegenwart bringt alles, alles zustande, was du brauchst. Verändert alles in deinem Leben, was nicht passt. Weil der Herr uns liebt, weil er gut ist. Weil er nicht die Sünde verurteilt an uns, sondern die Sünde ist schon lange verurteilt, ist schon lange gestraft, das ist schon lange beseitigt. Seine Liebe kann jetzt einfach grenzenlos fließen. Okay, machen wir dann Lobpreis. Also dann machen wir nächstes Mal weiter. Wenn wir uns Gott nahen, heißt es nämlich im Jakobus 4,8, wird er sich zu uns nahen. Und da wird es erst richtig spannend.